So, jetzt mal nochmal einen guten Morgen an alle. Der Herr ist auferstanden. Amen. Ich spreche noch ein Gebet. Vater im Himmel, ich möchte danken, dass wir diesen Ostergottesdienst feiern können. In der Hoffnung und in dem Sehen danach, dass du wirklich auferstanden bist. Dass wir nicht irgendeinen Toten feiern heute Morgen, sondern dass wir jemand Lebendiges feiern. Und ich möchte dich bitten, dass du diesen Text und diese Gedanken jetzt gebrauchst, um uns zu berühren. Amen. Ja, wir haben in der Textlesung einige Abschnitte aus Johannes 20 gehört. Es geht um Begegnungen mit dem auferstandenen Jesus. Und damit es nicht viel zu viel wird, habe ich eine Begegnung ausgelassen, nämlich die Begegnung zwischen Jesus und Maria, eigentlich meine Lieblingsepisode. War ein bisschen schwer, das auszulassen, aber ihr habt ein Video dafür gesehen. Können Sie gerne heute Nachmittag nochmal nachlesen. Und wenn nicht, kommt einfach nächstes Jahr Ostern wieder, da werde ich genau über diese Geschichte predigen. Also dieses 20. Kapitel im Johannesevangelium hat insgesamt 4 Begegnungen mit unterschiedlichen Hauptpersonen, mit verschiedenen Schwerpunkten und mit verschiedenen Blickwinkeln. Und wenn man sich so ein bisschen damit befasst, wie Johannes seine Geschichten für sein Evangelium auswählt, dann merkt man, dass das nicht zufällig ist. Er hat ganz bewusst selektiert, welche Geschichten er reinnimmt und welche nicht und auch wie er sie anordnet. Es gibt so ein paar Kluge, die haben ausgerechnet, dass Johannes in seinem Evangelium nur über 21 Tage aus dem Leben von Jesus berichtet. 21 Tage aus einem Leben von schätzungsweise zwischen 30 und 40 Jahren, je nachdem, wie man rechnet. Das heißt, Johannes beschränkt sich ganz bewusst auf das Wesentliche und komponiert sein Evangelium wie so ein Kunstwerk mit einem Höhepunkt zum Schluss. Und es gibt viele, die sagen, diese Geschichte von Thomas, die ist sozusagen der Höhepunkt. Der Höhepunkt des ganzen Johannes-Evangeliums. Das ist die wichtigste Story, die Johannes uns zu geben hat, Thomas. Und das ist zugegebenermaßen ein durchaus komischer Höhepunkt. Weil so richtig begeisterungsfähig ist diese Story über Thomas ja eigentlich nicht. Thomas, der Zweifler. Da gibt es doch ganz andere Leute mit mehr Potenzial. Oder etwa nicht. Was genau findet Johannes an dieser Geschichte so besonders? Mag er es, Thomas vorzuführen? Selbst war er auch Jünger, wollte er selbst am Ende noch ein bisschen besser dastehen und zeigt uns deswegen dann Thomas am Schluss. Ich habe 2 Gedanken heute für uns, die etwas reflektieren, warum Johannes diesen Text als Höhepunkt auswählt. Johannes zeigt uns, was den christlichen Glauben ausmacht. Und er zeigt uns einen überraschenden Glauben bei Thomas. Und im zweiten Gedanken werde ich dann auch noch auf die Frage eingehen, wie kann es auch bei uns, wie bei Thomas, von einem Zweifeln zum Glauben kommen. Ich habe gerade schon erwähnt, Thomas hat diesen Beinamen der Zweifler. Und vermutlich kennt man ihn, auch wenn man mit diesen biblischen Geschichten nicht so vertraut ist. Man könnte sagen, Thomas hat ziemlich Pech gehabt, denn neben Judas, dem Verräter, hat er als einziger einen negativen Beinamen erhalten, den er bis heute auch nicht los wird. Thomas, der Zweifler oder der ungläubige Thomas. Der Thomas, der nicht glauben kann, ohne zu sehen. Und es scheint auf den ersten Blick sogar so, als ob Jesus ein Spielchen dann noch mit ihm treibt. Er tritt Thomas gegenüber, fordert ihn auf, seine Hände in die Seite zu legen und seine Wundmale zu untersuchen. Also genau das, was sich Thomas auch so innigst gewünscht hat, was, denke ich, auch in dem Video eben gut rauskam. Nur um dann im nächsten Satz zu sagen, jetzt, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Jesus macht hier klar, Glaube geht auch ohne Sehen und ohne Anfassen. Man fragt sich, warum sagt er das genau jetzt in dieser Situation? Führt Jesus Thomas hier vor? Ehrlich gesagt, muss ich sagen, ist mir dieser Thomas sehr sympathisch. Denn für ungefähr eine Woche geht es ihm so wie mir, so wie uns. Er muss vertrauen, ohne zu sehen. Er muss an die Auferstehung glauben, ohne Jesus persönlich begegnet zu sein. Seine Freunde, diese anderen Jünger, erzählen ihm zwar, dass Jesus ihnen begegnet ist, aber Thomas hatte das ja irgendwie verpasst. Er war nicht da, vielleicht Zigaretten holen oder so irgendwas. Er war leider nicht dabei, als Jesus plötzlich wieder da war in diesem verschlossenen Raum, wie auch immer das ging. Und ich kann mich da gut mit Thomas identifizieren. Er hat Jesus nicht gesehen und es fällt ihm verdammt schwer zu glauben. Er kann es nicht begreifen, was da seine Freunde über diese komische Auferstehung erzählen. Und dann begegnet ihm Jesus tatsächlich, er glaubt und plötzlich scheint er irgendwie vorgeführt zu werden. Mich hat das so ein bisschen an einen schlechten Beziehungsfight erinnert, wo der eine erstmal nicht so richtig sagt, was er wirklich will und dann hinterher doch so tut, als ob es eigentlich ganz klar gewesen wäre. Vielleicht kennt ihr das. Sowas wie, nein, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn du mit deinem Freund den Abend verbringst und nicht mit mir. Wenn man dann aber nach dem Bier oder dem Kinofilm zurückkommt, dann ist die Person doch plötzlich bisschen säuerlich, ein bisschen beleidigt. Ja, wenn dir wirklich was an mir gelegen hätte, dann wärst du nicht mit ihm weggegangen, sondern mit mir. Wenn ich dir wirklich was bedeuten würde, dann hättest du anders gehandelt. Dann hättest du den einzig freien Abend in der Woche mit mir verbracht. So scheint es für mich irgendwie so im ersten Moment. Ist Jesus hier so eine beleidigte Leberwurst und drückt Thomas jetzt einen rein? Worum geht es Jesus hier? Was ist die Absicht? Schauen wir mal genauer hin. Ich denke, Jesus hat mehrere Absichten. Zum einen, Jesus meint genau das, was er hier sagt in Vers 29. Glücklich sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Weil Jesus hat hier all diese Menschen im Blick, auch uns, die lediglich auf Basis einer Überlieferung von dem, was andere erzählt haben, glauben müssen. Die aufgrund von Berichten über Menschen, die etwas gesehen haben, ihren Glauben irgendwie auf die Reihe kriegen müssen. Das heißt, Jesus weiß sehr wohl, dass Glaube ohne Anfassen schwieriger ist als Glaube mit Anfassen. Warum ist er aber dann so inkonsequent und fordert Thomas doch zum Anfassen auf? Warum soll Thomas seine Hände in die Seide und in die Wundmale an den Händen legen? Dazu müssen wir verstehen, dass Jesus Wert darauf gelegt hat, dass es genug Augenzeugen für seine Auferstehung gab und dass die Leute mehr hatten als nur seine Lehren. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief von über 500 Augenzeugen, die man damals befragen konnte. Und außerdem war genau das später auch die entscheidende Qualität, die ein Apostel vorzuweisen hatte. Ja, Matthias, der in der Apostelgeschichte dann als Nachfolger von Judas gelost wurde, musste von Anfang an dabei gewesen sein. Er musste Augenzeuge sein. Das war ganz, ganz wichtig. Und auch Paulus begründet sein Apostelamt immer wieder damit, dass er Jesus persönlich begegnet ist. Also ein Leiter, der in der frühen Kirche anerkannt wurde, musste Jesus hautnah erlebt haben, inklusive Auferstehung. Und auch wenn es vielleicht erstmal banal klingt und irgendwie, ja gut, was bedeutet das jetzt hier? Da steckt etwas ganz Entscheidendes für den christlichen Glauben drin. Thomas kannte die Lehren von Jesus vermutlich in- und auswendig. Er war ihm 3 Jahre auf Schritt und Tritt gefolgt. Er hatte direkt von Jesus etwas über Gerechtigkeit gelernt, über Vergebung, über Nächstenliebe, über Gewaltlosigkeit, all diese Themen, die Jesus durchaus besonders machen. Der Revoluzer von unten, der sanfte Held, der eselreitende König. Aber Jesus macht hier deutlich, das reicht nicht. Thomas, das reicht nicht. Und auch für uns, das reicht auch für uns nicht. Auch wenn viele die Lehre von Jesus als das Wichtigste ansehen, als seine Essenz, ohne die Auferstehung, das macht Jesus hier durch sein Handeln deutlich, ohne die Auferstehung wären seine Lehren zwar vielleicht ein paar gute Tipps, wie man leben soll, aber es wäre nicht christlicher Glaube. Es wäre nicht christlicher Glaube. Anders formuliert, ohne Auferstehung ist die Bibel ein nettes Buch mit guten und manchen nicht so guten Lebensregeln. Aber die Auferstehung, die Thomas hier als Apostel und damit auch als Zeuge hautnah erlebt, verändert alles. Sie macht aus einer verrückten Philosophie eines Rabbis einen lebensverändernden Glauben, einen Beziehungsglauben voller Hoffnung und voller Mut. Die Auferstehung macht klar, es geht nicht einfach um das Weitergeben von christlichen Lehrsätzen oder um Informationen, die ich lernen muss, am besten auswendig und die dann umsetzen, sondern es geht im christlichen Glauben um Kreuz und Auferstehung von Jesus Christus. Es geht um ein Leben in der Verbindung mit ihm. Das funktioniert nur, wenn er auferstanden ist. Um eine Verbindung, in der eine Kraft und eine Hoffnung liegt, die alles verändert. Mein Selbstverständnis, meine Weltwahrnehmung, meine Vorstellung, was gut und wichtig ist, meine Beziehung zu diesem ewigen Gegenüber, das wir Gott nennen. Einfach alles. Thomas muss Jesus begegnen, damit sein Glaube lebendig wird. Sozusagen überhaupt erst christlicher Glaube sein kann. Und jetzt ist noch interessant zu sehen, und das unterstützt diese These, wer diese Auferstehung als erstes Glauben schenkt. Es sind nicht in erster Linie die Klugen, nicht die Gebildeten, nicht die religiösen Anführer, sondern es sind die Armen, die Unterdrückten und die Gebeutelten. Das sind die ersten Christen. Und die allerersten Personen, denen Jesus begegnet, sind die unterdrückten und wenig beachteten Personen der damaligen Zeit, die Frauen am Grab. Maria von Magdala. Und ich glaube, das ist bis heute nicht anders. Der christliche Glaube spielt dort auf der Welt eine große Rolle, wo Menschen unterdrückt sind, arm sind und zerschlagen sind. Und das ist ganz ehrlich ein Problem für mich, weil ich wohne in Marktschwaben, wo ich nicht unterdrückt bin, in einem Land, wo ich nicht geschlagen werde und wo ich nicht arm bin. Wo mir Bildung und Medizin kostenlos zur Verfügung steht und wo Wohlstand die Regel ist. Sogar noch mehr, ich wohne in einer Region, in der es mir sehr gut geht und in der ich mich sehr wohl fühle. Aber das Evangelium, die Botschaft von der Auferstehung, fällt dort auf fruchtbaren Boden, wo es wirklich eine gute Nachricht ist. Wo Hoffnung auf eine bessere Zukunft wirklich notwendig ist. Wo unüberwindbare Sackgassen, Leid und Tod zum alltäglichen Leben dazugehören. Wo wertvolle Beziehungen kaputt gegangen sind. Wo das Leben an die Wand gefahren ist. Wo ich realisiere, dass ich nichts mehr habe, womit ich Gott oder irgendjemanden beeindrucken könnte. Wo mein jetziger Zustand nichts darüber aussagt, welchen Wert ich bei Gott habe. Der Theologe N.T. Wright sagt über das Evangelium einen sehr interessanten Satz. Er sagt, das Evangelium war darum von Anfang an die gute Nachricht, weil es gewagt hat, uns Dinge zu erzählen, die wir nicht erwarten, die wir nicht zu glauben neigen und die wir nicht verstehen können. Erwarten wir wirklich, dass das Evangelium etwas Offensichtliches ist, dass wir uns so auch selbst hätten erträumen können? Kann es sein, dass wir uns heute mit der Auferstehung schwer tun, weil es uns einfach sehr gut geht? Weil wir in unserem Leben häufig sehr gut einschätzen können, was als nächstes passiert? Weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass wir größtenteils gute Analysten unseres Lebens und auch der Zukunft sind? Ich glaube, uns fehlt oft ein wichtiger, wenn auch schmerzhafter Teil menschlicher Wirklichkeit. Wir meinen, alles berechnen und alles erklären zu können. Wir meinen, alles selbst in der Hand zu haben. Wir meinen, uns selbst glücklich machen zu können. Wir meinen, gut zu sein, zumindest besser als die anderen. Kreuz und Auferstehung stellen diese Einschätzung radikal in Frage. Gott zeigt uns in Jesus Christus, dass wir uns damit maximal selbst überschätzen. Der unschuldige Jesus am Kreuz ist die größte Kritik an dieser Welt, mich eingeschlossen. Aber Jesu Auferstehung ist auch gleichzeitig die größte Hoffnung in dieser Welt. Und das verstehen besonders die Armen, die Unterdrückten, die mit ihrem Leben scheitern. Wenn es Jesus um seine Lehren gegangen wäre, wie es heute oft behauptet würde oder wird, dann hätten damals die Armen und die Unterdrückten nichts damit anfangen können. Ethik ist etwas für die Bildungselite. Ein Armer kann sich das nicht leisten. Damit komme ich noch zum zweiten Punkt, der Glaube von Thomas. Man tut Thomas großes Unrecht, wenn man ihn nur auf seinen Unglauben reduziert. Denn Thomas ist viel mehr als einfach nur Zweifler. Thomas zeichnet sich interessanterweise schließlich gerade dadurch aus, dass er Glauben hat. Im Bild gesprochen besteht Thomas hier im Grunde vor allen anderen die Prüfung, die Jesus ihm stellt. Weil als Thomas hier in Vers 28 sagt, mein Herr und mein Gott, da spricht er etwas aus, was vor ihm so noch niemand formuliert hat. Jesus hatte all diese komischen Dinge in seinen Predigten und Selbstaussagen angedeutet, ja, dass er nicht nur ein Lehrer ist, nicht nur ein Prophet, sondern dass er Gott selbst ist. Und genau aus diesem Grund wurde er dann auch bis zum Kreuz verfolgt und getötet. Doch indem Thomas hier sagt, mein Herr und mein Gott, spricht er genau diese Botschaft aus, diese Erkenntnis, Jesus ist tatsächlich mehr. Jesus ist nicht irgendein Mensch, der gekreuzigt wurde, sondern er ist Gott selbst. Thomas erkennt es in dem Moment, in dem Jesus ihm als der Auferstandene begegnet. Und wenn er sagt, mein Herr und mein Gott, dann sind es keine auswendig gelernten oder nachgesprochenen Worte. Wie gesagt, so hat das noch keiner formuliert. Sondern es sind das eigene Worte des Glaubens und des Vertrauens. Thomas kommt hier an einen Punkt, an den wir hoffentlich alle irgendwann kommen und auch immer wieder kommen. Ich nenne es mal so eigene, intime Worte des Vertrauens. Eigene, intime Worte des Vertrauens, persönlicher Glaube. Thomas ist der Erste, von dem wir wissen, dass er das hat. Aber weil uns das oft schwerfällt, möchte ich noch ein paar Minuten darauf verwenden, um mit euch darüber nachzudenken. Wie bei Thomas, wie kommt man vom Zweifeln zum Glauben? Was ist so besonders an dieser Begegnung mit Jesus? Für diejenigen von uns, die vielleicht mit ihren Lippen bekennen, Jesus mein Herr und mein Gott, sich aber trotzdem riesige Sorgen um ihr Geld, um ihr Aussehen, um ihren Ruf, um ihre Zukunft machen oder ständig unzufrieden sind mit dem, was sie haben, für die lohnt es sich dann nochmal genauer hinzuschauen. Ich glaube, dass es auch grundsätzlich für alle von uns hilfreich ist, die hier sitzen und sich ganz grundsätzlich die Frage stellen, stimmt das wirklich, kann das wirklich sein? Und ich glaube, es ist auch überlegenswert für all diejenigen von uns, die eigentlich die Schnauze voll davon haben, dass Gott nicht einfach die Dinge in ihrem Leben ändert, die passieren müssten, damit man endlich glauben kann. Egal, ob du grundsätzliche Fragen hast oder ob du einfach zweifelst, dass Gott gut ist, ich behaupte, wir alle können was von diesem Thomas lernen. Und das ist auch der Grund, warum Johannes diese Geschichte als Höhepunkt ans Ende stellt. Es geht ihm um den Glauben von Thomas. Vom Zweifeln zum Glauben kommen. Und 4 kurze praktische Gedanken. Erstens, höre den Aposteln zu. Und zwar immer wieder. Ich habe es gerade eben ausgeführt, Thomas war einer der Ersten, der aus zweiter Hand über die Auferstehung von Jesus erfährt. Er hat zwar Glück, die Story direkt von Augenzeugen zu hören, von den anderen Jüngern, aber offensichtlich macht es das nicht einfacher und glaubwürdiger für ihn. Thomas sagt, erst muss ich seine Wundmale sehen und meine Finger reinlegen, vorher glaube ich es nicht. Obwohl er mit diesen Leuten 3 Jahre unterwegs war, müsste eigentlich ganz viel Vertrauen auch entstanden sein, glaubt er ihnen nicht. Auferstehung war damals genauso schwer zu glauben wie heute. Machen wir uns da bitte nicht was vor. Und doch ist dieser Kontext entscheidend, den die anderen Jünger schaffen, indem sie davon erzählen. Sie sagen, aber wir haben ihn gesehen, Jesus lebt wirklich. Das war entscheidend. Warum? Weil Thomas damit begreifen konnte, was passiert, als Jesus plötzlich im Raum stand und ihm begegnete. Er war sozusagen vorbereitet auf das, worauf man sich eigentlich gar nicht vorbereiten kann. Nämlich auf die Ankunft von Jesus, auf die Begegnung mit Gott selbst. Es ist interessant, er war nicht überrascht, als Jesus reinkommt, sondern er war überwältigt. Und das ist tatsächlich ein praktischer Gedanke für uns, weil das heute genauso passieren kann, wenn wir uns mit der Bibel befassen. Das, was die Apostel gesehen haben, es wird später gesammelt, es wird aufgeschrieben und daraus ist das Neue Testament entstanden. Und ähnlich wie damals die Jünger für Thomas, so gibt die Bibel, das Buch der Apostel für uns heute, einen Kontext für unser Erleben. Einen Kontext für unser Erleben. Wir bekommen Wissen und die Geschichte erklärt für den Moment, in dem Jesus auch uns auf einmal begegnet. Und das tut er heute meistens nicht mehr, indem er durch verschlossene Raumtüren geht. Wenn du daheim die Haustüre zugeschlossen hast, steht er nicht plötzlich da. Sondern indem er in unseren inneren Raum tritt. Indem er uns innerlich berührt. Indem wir merken, dass tief in uns drin irgendwas anfängt, sich zu bewegen, wenn wir daran denken, dass dieser Gott Mensch geworden ist und sein Leben auch für mich gegeben hat. Wenn sich da etwas bewegt, dann begegnet dir der Auferstandene. Also erstens, höre den Aposteln zu, weil es einen wichtigen Kontext schafft. Zweitens, verstehe, wie geduldig Jesus mit dir ist. Jesus wusste anscheinend schon vorher, was das Problem von Thomas ist, sonst hätte er nicht gesagt, was er gesagt hat. Das, was er zu Thomas sagt, zielt ziemlich genau darauf ab, dass Thomas zweifelt. Es zielt darauf ab, wie Thomas Jesus erfahren muss, um dann wirklich zu einem Glauben zu kommen. Und Thomas versteht in der Begegnung, dass Jesus ihn die ganze Zeit gesehen hat. Jesus wusste, wie es ihm geht. Er kannte seine Ängste, seine Zweifel und seine unbeantworteten Fragen. Und obwohl Thomas Jesus bisher nicht geglaubt hat, das war ihm ja sehr bewusst, wendet sich Jesus ihm gnädig zu. Er begegnet ihm genau in der Form, die er wirklich versteht und die ihn nachhaltig verändert. Und so geduldig und einfühlsam, wie Jesus mit Thomas ist, ist Gott auch heute mit uns. Jesus begegnet auch uns gerne dort, wo wir am meisten Angst haben, wo wir am meisten am Zweifeln sind und wo die meisten unbeantworteten Fragen sind. Ich glaube, dass wir ihn oft da nicht entdecken, weil wir denken, wir müssten ihn im Glauben entdecken. Aber ich glaube, dass Gott oft da begegnet, wo wir es nicht unbedingt vermuten oder erwarten oder sogar meinen, dass es gut wäre. Verstehe, wie geduldig Jesus mit dir ist und dass er deine Situation sieht. Drittens, schau dir die Wunden von Jesus an. Die unbequemste Botschaft am christlichen Glauben ist die Botschaft vom leidenden Gott. Das ist das, was keiner verstehen will und verstehen kann und was uns alle persönlich hinterfragt. Ein Gott, der für seine Schöpfung leidet, das ist eine einmalige Botschaft, das gibt es sonst nirgendwo. Thomas wird deshalb verändert, weil er auf die Wunden von Jesus blickt und versteht, dass Jesus auch für ihn sein Leben gegeben hat. Wäre Jesus nur mit Anweisungen gekommen, hätte Thomas vermutlich anders reagiert. Wäre Jesus mit Macht und Autorität in sein Leben gekommen, hätte Thomas sich vermutlich zurückgezogen. So wie ich damals, als meine Mutter gesagt hat, räum dein Zimmer auf. Und automatisch hat sich in mir dieser innere Widerstand, ja, ist in mir gewachsen, das Zimmer wirklich jemals aufzuräumen. Ja, meine Mutter kam mit Autorität. Christus kommt mit seinen Wunden. Gott kennt unser Herz und er weiß, wie wir auf Autorität reagieren. Er weiß, dass wir selbst auf seine Autorität mit Ablehnung reagieren würden. Und darum kommt er zu uns, wie er zu Thomas kommt, als ein Gott mit Wunden und nicht als ein Gott mit einem erhobenen Schwert. Das ist das einzige Mittel, der einzige Weg, wie er unseren Stolz, unsere Selbstzentriertheit und die Spirale von Hass und Gewalt durchbrechen kann. Und gleichzeitig sagen diese Wunden aber auch, dass unsere Angst keinen Grund mehr hat. Wir müssen keine Angst mehr haben vor ihm oder dass Gott es nicht gut meinen könnte. In seinen Wunden dürfen wir erkennen, dass er es ultimativ gut mit uns meint. Und dass keine Angst der Welt dieses in Frage stellen kann. Ich glaube, das kann eine Gelassenheit geben und großen Mut geben, auch in den vielen Alltagsängsten, in denen wir oft stecken. Und noch viertens, gib deine Bedingungen auf. Ich habe die Geschichte von Thomas schon oft gehört und gelesen, aber eine Sache ist mir noch nie aufgefallen. Mit keiner Silbe wird im Text erwähnt, dass Thomas Jesus tatsächlich anfasst. Dass er tatsächlich seine Finger in die Seite und in die Hände von Jesus legt. Mit keiner Silbe wird es erwähnt. Wir kennen das aus den Kinderbibeln, wie Thomas dann so ein bisschen tastet, aber das steht nicht im Text. Thomas reagiert auf das, was er sieht, mit einem Glaubensschritt, ohne anzufassen. Thomas hat erkannt, dass er bisher Jesus nur zu seinen Konditionen in seinem Leben haben wollte. Jesus sollte sich ihm bitte so zeigen, wie er es haben wollte. Thomas sagt, wenn ich nicht das und das von Jesus sehe und bekomme, dann glaube ich nicht. Ja, wenn ich nicht da meine Finger reinpacken darf, vergiss es. Er macht die Bedingungen. Und das Interessante ist, Jesus lässt sich an der Stelle sogar drauf ein. Aber in dem Moment, wo Thomas ihn wirklich anfassen könnte, tut er es nicht. Zumindest steht es nicht im Text. Und die meisten, die sich mit diesem Text professionell auseinandersetzen, sagen, das ist mit Absicht so formuliert. Das ist mit Absicht so beschrieben, weil hier deutlich wird, dass Thomas vor allem verstehen musste, dass er bisher immer die Regeln gemacht hat. Aber dass ab sofort Gott die Regeln macht. Und das ist ganz praktisch für mein Leben relevant, denn auch ich stelle für Gott immer wieder solche Regeln auf. Ich habe zum Beispiel im Studium gesagt, wenn du mir hilfst, diese Klausuren oder meine Abschlussarbeit zu bestehen, dann vertraue ich dir und bleib am Pastor werden dran. Vielleicht kennt er solche Deals. Wenn du mir hilfst, einen guten Partner zu finden, dann glaube ich wirklich. Wenn du mir hilfst, wieder gesund zu werden, dann glaube ich dir, Gott, dass es dich wirklich gibt. Wenn du mir diese oder jene schwere Aufgabe annimmst, dann glaube ich dir, Gott, dass du da bist und dass du es gut mit mir meinst. Dann diene ich dir. Doch faktisch sagen wir in dem Moment, wenn wir solche Deals formulieren, dass wir glauben und gehorchen, wenn XY passiert. Und damit machen wir nicht Gott zu unserem Erlöser, sondern XY. Damit mache ich nicht Jesus zu meinem Erlöser, sondern diese Sache, die ich von ihm unbedingt haben will. Das ist dann das, was mir Hoffnung und Halt gibt, aber nicht Gott selbst. Erst wenn ich aufhöre, diese Bedingungen für den Glauben zu formulieren, werde ich wirklich erleben, dass Jesus liebevoller ist, geduldiger ist, größer ist und ich ihm mehr vertrauen kann, als ich bisher dachte. Vielleicht denkst du jetzt, okay, das klingt alles schon irgendwie gut, aber auch ziemlich idealistisch. Und ich würde ja wirklich gerne glauben, aber ich habe das Gefühl, je älter ich werde, umso mehr ich mich damit befasse, umso schwieriger wird es eigentlich, diesen ganzen Kram zu glauben. Die unmittelbaren Erfahrungen mit Gott, die man vielleicht mal hatte oder wo man dachte, das war jetzt so eine Gotteserfahrung, die reflektiert man dann hinterher und tut es einfach ab. Vielleicht warst du hier schon mal sonntags im Gottesdienst und du dachtest wirklich, Gott spricht zu dir. Und am Montag denkst du dir ja dann auf dem Weg zur Arbeit, also das war ja eigentlich echt schon totaler Quatsch gestern, was ich da gestern gemacht oder gedacht habe. Da habe ich mir mal wieder was Nettes eingebildet. Wenn ich da jetzt drüber nachdenke, wie unreflektiert von mir, wie kindisch. Wenn du dieses Problem kennst, dann ist es eigentlich nicht viel anders als bei Thomas. Das ist genau seine Situation. Es ist immer wieder dieser Weg vom Zweifeln zum Glauben. Eine Sache, die nicht einmal passiert und dann habe ich irgendwie Glauben in der Tasche, sondern es ist eine Sache, die immer wieder passiert. Und da denk nochmal an Nummer 2, Christus ist geduldiger mit dir, als du denkst. Ich möchte zum Schluss einen Abschnitt aus einem Brief von Dostojewski vorlesen, den er 1854 geschrieben hat. Ein Abschnitt, der vielleicht für den einen oder anderen etwas pathetisch klingt. Für mich sind es sehr authentische und ehrliche Gedanken, die ganz gut zu mir selber passen, die, ich finde, aber auch sehr gut zu den Fragen unserer Zeit passen. Er schreibt: Ich kann von mir selbst sagen, dass ich ein Kind meiner Zeit bin. Ein Kind des Unglaubens und des Zweifels. Ich bin es bis jetzt gewesen und ich weiß, dass ich es bis an mein Grab bleiben werde. Welch schrecklichen Qualen hat mich dieser Durst nach Glauben schon gekostet und kostet er mich noch jetzt? Er ist umso stärker in meiner Seele, je mehr Argumente ich gegen ihn habe. Und doch schenkt Gott mir manchmal Augenblicke, in denen ich völlig ruhig bin. In diesen Augenblicken liebe ich und glaube, dass ich geliebt werde. Und in solchen Augenblicken habe ich mir ein Glaubensbekenntnis aufgestellt. Es ist sehr einfach. Hier ist es. Ich glaube, dass es nichts Schöneres, Tieferes, Sympathischeres, Vernünftigeres, Menschlicheres und Vollkommeneres gibt als den Erlöser. Und nicht nur, dass es so etwas nicht gibt, sondern mit eifersüchtiger Liebe sage ich mir, dass es so etwas auch nicht geben kann. Ja, noch mehr, wenn mir jemand bewiese, dass Christus außerhalb der Wahrheit ist und wenn es wirklich so wäre, dass die Wahrheit außerhalb von Christus ist, so wollte ich lieber mit Christus bleiben als mit der Wahrheit. In diesem Sinne wünsche ich uns frohe Ostern. Ein Osterfest, was uns vom Zweifeln zum Glauben bringt. Von einer Gleichgültigkeit und Oberflächlichkeit hin zu einer tiefen Freude an Christus, die alles verändert. In diesem Sinne frohe Ostern.